Da müssen wir Bewusstsein schaffen, dass der Wohlstand unseres Landes davon abhängt, wie wir das mit der Akzeptanz hinkriegen. Das ist wirklich ein Wohlstandsthema. Wenn wir Wind und Sonne verhindern, auch im großen Stil, dann verlieren wir Industrie, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann haben wir teuren Strom. Punkt. Ja, und dann ist keine Politik schuld oder keine sonst wem man dann den schwarzen Peter zuschieben kann. Dann sind wir alle schuld, wenn wir sagen, wir haben es nicht geschafft, den Leuten klarzumachen, dass wenn sie billige Energie haben wollen, wenn sie Arbeitsplätze haben wollen und wenn sie Strom um unter 10 Cent haben wollen, dass wir dann Sonne und Wind brauchen.
Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Die guten Nachrichten sind diese Tage leider rar und so greifen wir heute absichtlich ein Thema raus, wo gerade richtig viel weitergeht. Der Ausbau der Photovoltaik in Österreich. 1 Gigawatt an PV-Leistung war es im Jahr 2022, die ans Netz gegangen ist, dreimal so viel wie 2020. Und für heuer gehen Schätzungen von noch mehr aus, was die installierte Kapazität dann auf über 5 Gigawatt heben würde. Dass der Boom in den nächsten 2 Jahren abebben wird, ist aus meiner Perspektive eher unwahrscheinlich. Wieso? Es wird Umstellungen bei der Förderung geben. Anstatt Investitionszuschüsse über regelmäßige Calls auf Basis des First-Come-First-Serve-Prinzips zu vergeben, wird 2024 und 2025 die Umsatzsteuer auf die PV-Anlage und Montagearbeiten bei Anlagen bis 35 Kilowatt Peak gestrichen. Eine spannende Nachricht, die uns leider aber erst erreicht hat, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben. Im Gespräch gehen wir also noch nicht auf diese Neuigkeiten ein und nach diesem kleinen nachträglichen Einschub geht's auch schon weiter im Text. Aber eines, das ist mit dieser Neuerung klar, die Nachfrage nach PV-Anlagen im kleineren Leistungsbereich wird in den nächsten 2 Jahren nicht kleiner werden. Es werden viele, viele neue Systeme ans Netz gehen. Und natürlich werden neuerdings auch schon Stimmen laut, denen das alles ein bisschen zu schnell geht. Wir fragen heute also, ob es in diesem Tempo weitergehen kann, soll oder weitergehen wird. Besprechen werde ich das mit niemand Geringerem als der Österreicherin des Jahres 2020 im Bereich Klima und seit letzter Woche auch frisch gebackene Preisträgerin des TRIGOS, dem wichtigsten Award für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility in Österreich. Cornelia Daniel. Hallo Cornelia.
Hallo Christoph.
Cornelia, wir kennen uns jetzt schon länger, deswegen sind wir jetzt auch per Du. Aber bitte erzähl für alle anderen da draußen was über dich und dein Unternehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja jetzt schon seit wahrscheinlich über 15 Jahren in dem Bereich Photovoltaik zumindest interessiert und seit 2011 gibt es mein Unternehmen Dachgold mit einem ganz klaren Mission, die an Bill Gates angelehnt ist, der 1978 sagte, auf jedem Schreibtisch ein Computer das habe ich umformuliert in auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage. Soweit zum Beginn. Der erste Schritt dahin war die Initiative 1001 Dach, also 1001 Dächer. Man muss sich bei großen Zielen dann auch kleine Zwischenschritte stecken. War ein unerreichbares Ziel, das wir dieses Jahr erreicht haben. Eine Utopie, die zur Realität wurde. Was machen wir? Wir helfen Unternehmen dabei, Photovoltaikanlagen mit möglichst wenig Aufwand umzusetzen. Und ich bin dabei vor allem für die Wirtschaftlichkeits- und die Förderberatung zuständig.
Das heißt, 1001 Dächer habt ihr jetzt schon mit Photovoltaik bestückt in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Kann man sagen?
Also ein Dach sind 20 kW, das heißt, ja. Das sind jetzt nicht 1000 Projekte, das sind so 300-400 Projekte. Ja, ja. Und da haben wir eigentlich ja wirklich sehr, sehr viel. 20 Megawatt in Summe waren es.
Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt eine Art PV-Boom, kann man sagen, der wahrscheinlich stärker begonnen hat mit den steigenden Strompreisen ab dem Jahr 2021. Wie hast du die Zeit seit damals erlebt, als es losgegangen ist, kann man sagen?
Also wir haben ja bei 1001 Dach, das sind ja 2 Firmen, ich mit der Beratung und Zenofi mit der Umsetzung. Und wir haben uns dieses Ziel gesetzt, das eigentlich eine unmögliche Utopie war. Und wir waren so 2019 bei, glaube ich, 400 Dächern und wir wollten ja das 2020, 2021 erreicht haben. Und das war noch total weit weg. Und dann kam Corona. Und was ich erlebt habe, ist, dass durch Corona erst das richtig losgegangen ist. Mhm. Der wirkliche Startschuss für die Photovoltaik in Österreich war die AWS-Investitionsprämie. Mhm. Die hat wirklich die Leute hervorgeholt. Damals haben die Unternehmen waren noch zuversichtlich genug, dass das wirklich angenommen wurde. Und was eben sehr gut, die Kombi von AWS-Prämie, dann endlich das EAG, auf das wir 10 Jahre gewartet haben. Mhm. Das hat uns ja schon sehr lange gebremst, diese nicht vorhanden sein von Gesetzesgrundlagen und großen Ausbaumöglichkeiten. Und dann kam noch der hohe Strompreis. Und der hohe Strompreis war aber dann das, was zu viel war. Also es war dann einfach too much of everything. Dann waren die Lieferkettenprobleme. Also letztes Jahr war wirklich hart, weil auf der einen Seite hatten wir die Nichtverfügbarkeit der Dinge, wenig Zeit, zu wenig Personal und auf der anderen Seite eine extrem hohe Nachfrage, die man gar nicht bedienen konnte.
Mhm. Die AWS-Investitionsprämie, das waren diese 14% ja. Investitionszuschuss.
Genau, ja. Bei und die haben extrem gut, ja. Es war extrem gut administriert. Man hatte ein Jahr lang Zeit zum Einreichen. Es war einfach von vorn bis hinten für Unternehmen gemacht. Also nicht dieses ad hoc und schnell und morgen musst du in einer Sekunde einreichen, sondern verlässlich, ohne Deckel, 14%, wenn du bis nächstes Jahr einreichst. Das war so einfach und das war so klar. Und das hat so gut und richtig gemacht.
Das war aber dann auch im Rahmen eines einmaligen Konjunkturpakets.
Genau, und es war Corona. Zusätzlich zur Förderung. Es war halt dann wirklich ein sehr, sehr attraktives Paket für die Unternehmen, was sie aber auch gebraucht haben in dieser Zeit der Unsicherheit.
Mhm. Du hast gesagt, letztes Jahr war es too much of everything. Es sind Lieferkettenprobleme gestoßen auf eine extrem hohe Nachfrage. Mhm. Wie empfindest du den Mitbewerb, sage ich mal? Wie hat sich die PV-Anbieterbranche entwickelt seit damals?
Also es sind auf einmal, jeder hat dann PV-Anlagen gebaut und es sind von rechts und links und wir sind einfach da, also das war schon schwierig, dann mit ganz komischen Angeboten konfrontiert zu sein, weil sich manche vielleicht auch erst ihre Referenzen kaufen mussten oder weil sie nicht kalkulieren können. Also die PV-Branche ist schon eine extrem, es wirkt so einfach, diese Module da aufs Dach schrauben, das kann ja jeder, aber es ist so komplex, wenn du wirklich ein Projekt von A bis Z richtig abwickeln willst, da gehört schon sehr, sehr viel dazu und es kamen halt viele, aber die werden jetzt auch alle wieder gehen. Wir sehen die ersten Insolvenzen und es wird heuer noch gewaltig krachen oder nächstes Jahr, wo viele Mitbewerber das nicht überlebt haben werden.
Dann wieder aussteigen nach dem Boom. Ja. Hat sich der Boom jetzt wieder gelegt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt wieder in ruhigeren Gewässern. Ja. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr abschwacht. Also die Wirtschaft ist zurückhaltender, das merken wir ganz klar. Mhm. Und ich bin gespannt, wie nächstes Jahr dann die Ausbauzahlen sein werden. Ich glaube, es wäre wichtig, das sehr, sehr engmaschig zu monitoren, dass man einen möglichen Einbruch frühzeitig erkennt.
Ja, da stößt du bei mir natürlich auf offene Ohren.
Statistik, gell?
Das wäre schön, wenn man monateweise die Zubauraten und PV haben.
Wäre ganz, ganz wichtig für alles Mögliche. Also ich weiß nicht, warum wir das nicht schaffen. Warum schaffen wir es nicht?
Ich glaube, die Daten wären da, aber sie wären halt nicht gesammelt und nicht veröffentlicht. Also die Verteilernetzbetreiber wissen natürlich schon auch, wie viel PV-Anlagen sie anschließen, freigeben, wie viele Einspeisezählpunkte und Rückeinspeiseleistung da drüber läuft. Die Daten wären auf jeden Fall da, ja.
Ich schiele, und du auch, auf die AGEP immer in Deutschland, diese Agentur für Energiebilanzen. Ich wünsche mir das sehr für Österreich.
Ja, wie gesagt, dafür braucht es dann halt auch die Basisdaten und Zugriff auf die Basisdaten. Aber wird sich ändern müssen. Ich meine, zumindest das Reporting der Stromerzeugung im öffentlichen Netz, also die Einspeiseleistung im öffentlichen Netz, da verbessert sich jetzt langsam auch die Datenerhebung. Die APG hat auch Modelle neu kalibrieren können mit neuen Daten, die sie selbst bekommen von Verteilernetzbetreibern. Und jetzt sind wir schon näher an der tatsächlichen Erzeugung, als das noch vor 1-2 Jahren der Fall ist, wo wir, glaube ich, um Faktor 3 drunter gelegen sind von der Erzeugung, die dann die Statistik Austria ausgewiesen hat in der Jahresbilanz. Ja.
Okay.
Muss man natürlich dann immer auf die Details schauen, aber langsam wird das besser. Ja, Ich kann mir vorstellen, in so einer Hochphase der Nachfrage macht das auch was mit den PV-Systempreisen. Wie haben sich die jetzt entwickelt seit dem letzten Jahr?
Also in der Hochphase, da war ja alles teuer. Da waren ja, also nachdem ja eine Knappheit an Modulen, an Wechselrichtern, an Unterkonstruktionen, an Fachkräften war, war es wirklich ja ein Anstieg von 30-40%. Also es war wirklich gewaltig und auch für uns extrem schwer kalkulierbar. Also erstens extrem lange Durchlaufzeiten. Du hast von einer Woche auf die nächste nicht gewusst, um wie viel du das Modul kaufen kannst.
Ja.
Also es war sehr, sehr herausfordernd. Und ich frage mich auch, was mit den Unternehmen ist, die sich vielleicht Module auf Lager gelegt haben letztes Jahr, die haben heuer ein Riesenproblem, weil die Modulpreise sind runtergerasselt.
Ja.
Ich habe da kürzlich jetzt eine Grafik gesehen aus dem Handelsblatt, das ist fast wieder auf 2019er Niveau, die Modulpreise, nicht ganz, aber da ist ja fast ein Preiskrieg im Gange aus China aus.
Ja, die haben enorme Kapazitäten geschaffen für die Modulproduktion. Ja.
Und wollen vielleicht nicht unbedingt, dass wir in Europa da nachziehen.
Ja.
Und jetzt sind wir vom Preis, es ist wieder massiv runtergegangen, es ist wirklich ein toller Zeitpunkt, jetzt wieder zu investieren. Also das ist das, was ich so überraschend finde, immer wie sich von einem Jahr auf das andere die Welt wieder um 180 Grad dreht.
Ja. Ja,
also wir sind jetzt wieder in einer völlig anderen Marktlage. Wir haben sehr gut Kapazitäten aufgebaut, wir haben tolle Montageteams, wir haben alle Wechselrichter verfügbar, wir haben Module verfügbar, wir haben Montagekapazität verfügbar. Also wir sind für nächstes Jahr sehr gut aufgestellt. Und jetzt ist aber die Nachfrage wieder ein bisschen zurückgegangen. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Und der Preis ist jetzt wirklich auf einem attraktiven Niveau, wo ich sage, wichtig wäre für Unternehmen, antizyklisch zu investieren. Also die glücklichsten unserer Kunden sind die aus 2015, 16, 17, die in der Niedrigstphase investiert haben, die sich nicht abhalten lassen haben von irgendwelchen Zukunftsszenarien, die dann nie gekommen sind.
Eigentlich in einer Phase sehr niedriger Strompreise.
Ja, genau, ja. Die antizyklisch investiert haben und auch wenn der Strompreis 4 Cent gekostet hat oder wenn der Strom 4 Cent gekostet hat und die Anlage sich theoretisch in 15 Jahren gerechnet hat, waren sie in 7 Jahren fertig. Dann.
Mhm.
Also die, und ich wünsche mir, dass jetzt auch die Unternehmen wieder so denken, und die gibt's auch, die jetzt wieder einsteigen. Ich meine, es ist ja ohnehin viel besser. Wir sind ja noch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu 2017.
Ja, du hast gesagt, du machst die Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Mit welchen Strompreisen, welche Strompreise setzt man da an für die nächsten 10, 20 Jahre?
Das ist voll schwer. Ja, also wir sind ja da in einem Diskurs mit Unternehmen, und was ich mache, ist vor allem Aufklärung, was diese Rechnung beeinflusst. Und wir arbeiten ja seit 10 Jahren nicht mit Amortisationsrechnungen, sondern immer nur mit Gestehungskosten. Und ich will, dass der Unternehmer, die Unternehmerin versteht, dass die Photovoltaik einfach die billigste Energiequelle ist. Ich kann um 5 Cent produzieren. Und je nachdem, ob der Strompreis jetzt 10, 15 oder 20 Cent kostet, ist es in 15, 10 oder 5 Jahren fertig. Und eben diese Aufklärung, dass der einzige und wirklich der allereinzigste Faktor für diese Wirtschaft, für die Amortisationsrechnung, der Strompreis in 10 Jahren ist, wenn ich das mal verstanden habe, dann weiß ich auch, dass diese Zahl eine falsche ist, wenn ich sie als Entscheidungsgrundlage heranziehe. Ich kann sie als Zusatzinfo mit Anführungszeichen heranziehen und sagen, wenn ich den Strompreis von 10 Cent annehme, ist es dieses Ergebnis.
Ja.
Wenn ich den Strompreis von 15 Cent annehme, wir haben ja da auch die Tools, und jeder Kunde bekommt für uns das Excel zugesandt, und ich sage ihm, hier setzen Sie ein, was Sie glauben. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Annahmen, ich habe die EEX, ich habe die Futures, ich habe Gestehungskosten aller Energieformen. Ich glaube, dass wir in einer Range von 10 Cent rauf und runter bleiben werden, weil sonst niemand was verdienen kann.
Und auch nicht gebaut wird. Ja.
Und nicht gebaut wird. Und Sonne und Wind produzieren billiger als die 10 Cent. Die Fossilen produzieren deutlich teurer als die 10 Cent. Und irgendwo dazwischen wird sich dann der Preis einpendeln, wenn wir einen Markt haben.
Wenn wir einen Markt
finden. Wenn wir einen Markt, also wenn es marktwirtschaftlich zugeht.
Das stimmt, ja. Gut, ich meine, im Großhandel merkt man die Auswirkungen der Photovoltaik schon eindeutig natürlich. Im Sommer mit negativen Preisen, das kommt dann zustande mit den Fördersystemen in den einzelnen Ländern, dass es keinen Anreiz gibt, da an Einspeiselung zu drosseln, sondern zu maximieren. Merkst du, dass die Unternehmen dir das auch auf den Tisch legen, zum Thema machen, die negativen Einspeise, die negativen Großhandelspreise dann auch zeigen?
Das passiert ab und zu.
Ja.
Ich weise dann darauf hin, dass das natürlich manchmal passiert. Unsere Kunden sind sehr, haben oft sehr viel Eigenverbrauch. Also Unternehmen sind ja meistens, dann ist ja der Fall, das Dach ist ohnehin nie groß genug, dass ich da substanzielle Mengen erzeugen könnte. Also wir sind da bei den meisten, also Best Case ist, dass sie 30% ihrer Energie erzeugen können. Das passt auch immer sehr gut in die Sonnenstunden des Jahres.
Mhm.
Die Negativpreise, die werden ab und zu wieder kommen, aber ich sage auch, das werden Stunden sein. Und wer sich dagegen wirklich absichern möchte, der kann ja auch die Marktprämie nehmen, die ja noch sehr unterrepräsentiert ist in der Förderlandschaft oder auch noch nicht so gut angenommen wird und auch unterzeichnet ist.
Hat es schon Runden gegeben, Ausschreibungen jetzt?
Ja, klar.
Ja, ja.
Ganz spannend.
Was ist da rausgekommen?
Also die letzten Runden waren, interessanterweise, wenn es unterzeichnet ist, dann könnte ich ja ohnehin immer den Maximalwert angeben,
Höchstwert,
der mit 9,33 für Dachflächen und ungefähr 7 für Freiflächen ist. Und es gibt trotzdem Bieter, die da 4-5 Cent angeben. Ja. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, dass jemand, wenn man
abschätzen kann, dass unterzeichnet ist.
Ja, also keine Ahnung, woher, wie die beraten wurden, nicht so gut. Aber was ich spannend finde, ist, dass es dauerhaft massiv unterzeichnet ist. Also da müsste man sich anschauen, was da jetzt nötig ist, damit auch dieses Instrument ausgeschöpft wird, weil die Investitionsprämie ist massiv überbucht und die Marktprämie massiv unterbucht.
Gut, ich meine, da...
Das war natürlich
jetzt auch der hohe Stimmreise. Das sind natürlich andere Zielgruppen bei der Marktprämie. Das macht man nicht als Privatmensch oder wahrscheinlich auch weniger als Unternehmen, außer man hat wirklich große Flächen. Ist die Unterzeichnung in beiden Kategorien, Freifläche und Aufdach? Oder?
Ich glaube nicht, dass das differenziert wird.
Okay, ja. Genau, bei Freiflächenanlagen gibt es einen Abschlag.
Und ich fürchte, bei der Freifläche ist der Abschlag zu groß. Es geht sich nicht aus. Mit den Kosten für den Netzanschluss sind die 7 Cent gerade so an der Schwelle der Finanzierbarkeit. Also dass eben die hohen Finanzierungskosten treffen da einen sehr niedrig angesetzten Tarif, der mit den hohen Netzanschlusskosten, mit denen die Projekte konfrontiert sind, dann sich nicht mehr ausgeht. Das heißt, es geht nur, wenn du ein Best-Case-Modell hast, Anlage neben Umspannwerk.
Ja, oder neben Windkraftanlage mit gutem Netzanschluss. Ja. Ich meine, aber es gibt ja tatsächlich auch PV-Freiflächenanlagen, die ohne Förderung errichtet werden, auch in Österreich.
Ja.
Ja. Gibt es das im Unternehmensbereich auch, dass die auf Förderungen verzichten? Oder?
Ganz wenig. Also wir holen es für die Kunden ab, wir kümmern uns da um alles. Ist sehr selten.
Wie geht sie das an? Du bist im Unternehmensbereich unterwegs. Schaut sie euch dann die Lastprofile der Unternehmen an, wie gut das zusammenpasst mit Photovoltaik und schaut sie dann auch, wie man potenziell Last verschieben könnte, um den Eigenverbrauch zu erhöhen? Ist das dann mit im Paket oder?
Also wir haben das früher noch sehr viel genauer gemacht, aber mittlerweile ist es eigentlich wirklich so, das, was an Dachfläche da ist, das wird genutzt. Ja, also
noch immer die Devise, alles voll.
Je größer die Anlage, desto billiger der Strom aus der Anlage. Und deshalb macht es keinen Sinn. Also der einzige Grund, eine Anlage kleiner zu machen, ist, wenn ich irgendwie mit dieser 30 kW-Grenze konfrontiert bin. Wenn ich über 30 kW komme, brauche ich eine externe Netzschutzeinrichtung und die kostet gleich mal 15.000, 20.000 Euro. Das heißt, wenn ich dann 40 oder 50 kW mache und diese Mehrkosten habe, dann mache ich es kleiner. Also es gibt entweder 30, 35 kW oder alles.
Groß.
Und das macht auch Sinn. Wir haben am Anfang sehr stark in diese Eigenverbrauchsberatung und ganz genau reingerechnet, wie können wir da das perfekt auf 70-80% Eigenverbrauch optimieren. Und die Kunden haben alle ausnahmslos dann 3 Jahre später noch mehr draufgelegt aufs Dach.
Aha,
also
interessant, ja. Mhm.
Das, wenn man dann mal dieses Gefühl kennt, dass da vom Dach dieser eigene Strom runterkommt, das ist ja noch immer wie ein Wunder. Also wenn man das dann hat, es gibt Kunden, die benennen diesen ersten Moment wie der erste Atemzug, wenn dann die erste Kilowattstunde aus der, ja, aus der PV-Anlage kommt. Das ist schon wirklich gewaltig. Das ist eigentlich so unvorstellbar, dass das möglich ist, dass wir mit so dummen schwarzen Platten da Strom erzeugen können und dem Strommonopol etwas entgegenzutreten haben.
Hast du das Gefühl, dass das auch eine wichtige Motivation ist für die Unternehmen oder ist das auch Teil deines Verkaufsarguments, dieser Autonomie-Selbstversorgungsgedanke?
Nein, also unser, also das, was ich den Unternehmen biete, ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die vor allem auf wirtschaftlichen Aspekten beruht. Also alles andere sind nice to haves, aber das, worauf es ankommt, ist die Wirtschaftlichkeit.
Ich meine, die Steigerung des Eigenverbrauchs ist ja jetzt, wenn man die eigenen Unternehmensgrenzen verlässt und an das Netz denkt, an potenzielle Einspeisespitzen und wir hören es ja immer wieder, ja, braucht es ein Limit für Photovoltaikanlagen und geht sich das alles aus mit dem Netz, ist ja auch vor diesem Hintergrund wahrscheinlich wichtig, um da auch ein systemdienliches Verhalten, sage ich mal, an den Tag zu legen,
also
das sicher auch mal monetären Wert haben wird.
Ja. Auch das, also wenn es mal Lastverschiebung, wenn es dann diesen Markt gibt, wo sich die Lastverschiebung lohnt, dann werden das die Unternehmen machen. Was wir jetzt sehen, ist einfach, wir müssen ja extrem viel Netzregulationstechnik einbauen, die extrem teuer ist, damit die Netzversorger ohnehin abschalten können, wenn es ihnen zu viel wird. Also das ist ja diese Angst, die wird ja ohnehin schon vorausgenommen und wir müssen extrem viel verbauen, damit es eben abgeschaltet werden kann, wenn es mal zu ein paar Sekunden kommt, wo zu viel Strom
Welche
im Netz
Komponenten
ist.
Sind das? Dann am Wechselrichter?
Das geht jetzt schon sehr in die Tiefe. Ich kann diese Wirkleistungsregulierung kostet ein Vermögen. Also da geht es wirklich schon ganz, ganz tief in Hochtechnik, die auch nicht mehr viele beherrschen. Also das sehen wir bei den Großanlagen, da kann jetzt der kleine Elektriker nicht mehr mitspielen. Ja. Da musst du Spezial, Industrieelektriker.
Ich meine, wo wir bei den Komponenten sind, und wir haben zuerst auch über China gesprochen, kann man PV-Projekte in Österreich umsetzen, ohne Komponenten aus China zu verwenden?
Schwer.
Ja.
Also es gibt ja Module, die bei uns zusammengebaut werden. Und es gibt auch, glaube ich, 2 deutsche Hersteller. Ich glaube, wenn ich unbedingt will und Kosten keine Rolle spielen, kann ich es schon machen, ja.
Ja.
Aber ohne, also Bauteile drinnen, also unsere Welt ist global. Also einzelne Verschaltungen von den Wechselrichtern, selbst die in Europa produziert werden, sind von irgendwelchen Schaltteilen abhängig, die dann irgendwo in der Welt produziert werden. Das ist jetzt nicht China, aber
oder
wir
Taiwan,
haben halt,
oder, die Halbleiter. Ja, ja. Ja, klar. Das wäre eigentlich auch ein Fundstück, relativ interessantes Interview in der Presse mit der Geschäftsführerin von Fronius zu diesem Thema, die halt schon auch aus ihrer Perspektive natürlich gewarnt hat vor einer erhöhten Abhängigkeit, in die sich Europa jetzt begibt, indem beispielsweise chinesische Wechselrichter eingebaut werden, die Daten der Wechselrichter dann in einer chinesischen Cloud sind und potenziell halt auch Angriffsfläche bieten für Abschaltungen beispielsweise. Ich meine, das geht jetzt schon sehr, sehr weit, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Welt, dann ist das auch nicht allzu weit hergeholt, dieser Gedanke. Und es gibt ja auch Pläne der Europäischen Kommission, Wertschöpfungsketten, Lieferketten in diesem Bereich, ob jetzt Halbleiterproduktion, PV-Module, Wechselrichterproduktion wieder in Europa anzuschauen.
Aber dafür muss Europa wirklich umdenken, was die Bürokratiemonster in den Ländern betrifft. Ich sehe noch nicht, wie das gehen soll, ehrlich. Ja? Also wie wir diese Übermacht und wir sind hier Industrieförderung in Asien versus Konsumentenförderung in Europa. Das passt nicht zusammen. Und in Europa ist die Industrie böse, der Unternehmer böse und alle müssen Auflagen erfüllen, die nicht machbar sind und dann soll es noch nichts kosten. Mhm. Und ich sehe da noch nicht, wie Sie das Grundproblem der Industriepolitik in Europa, wie Sie das angehen wollen.
Ist es ein potenzieller Bottleneck auch für den weiteren PV-Ausbau, die Verfügbarkeit von Material?
Naja, wenn die EU asiatische Module verbietet, ja. Dann haben wir ein Problem. Aber wenn, ich weiß nicht, was kommt zuerst, der Ausbau in Europa der Industrie oder der Stopp und die Zölle auf Module. Ich sage unseren Kunden, baut es schnell, jetzt wo die Module noch günstig und verfügbar sind.
Mhm. Gut, ich meine, jetzt haben wir eine Überkapazität in China, natürlich mit den chinesischen Importen, klar. Beim Bereich Elektroautos reden wir jetzt schon von Importzöllen. Mhm. Ja. Steht natürlich, ist es auch nicht im Bereich des Unmöglichen, dass es für PV-Module oder Komponenten auch diskutiert wird.
Für die anderen Betreiber wäre das nicht gut.
Ja. Ich meine, die Ansiedelung von Produktionskapazitäten in Europa, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert. Das dauert eben, natürlich Jahrzehnte.
Jahrzehnte. Und das ist so Henne-Ei. Was kommt jetzt zuerst?
Ja. Man sagt immer wieder auch, dass der Fachkräftemangel ein großes Problem für den weiteren PV-Ausbau ist. Wie schätzt du das ein?
Wir sehen es jetzt nicht mehr so, also wir sind ganz gut ausgerüstet mit Leuten. Elektriker sind ein Engpass immer wieder, muss man sich halt gut aufstellen.
Mhm. Also das heißt, dass die Anlagen schon fertig sind, aber dann noch die Endabnahme brauchen
und man darauf warten muss. Ja. Fachlich gute Elektriker, die kosten sehr viel. Da ist immer dann auch wieder so, es soll nichts kosten, aber es soll gut sein.
Ja.
Also wir sind da eben auch gut aufgestellt mit einem großen Elektriker-Netzwerk, die dann eben so den letzten Meter machen.
Mhm.
Die Menschen, die bei uns arbeiten, kommen aus allen Branchen. Also ich sehe schon, dass die Photovoltaik eine Branche ist, die gerne, wo es auch gerne Quereinsteiger gibt. Mhm. Es gibt jetzt keine per se Ausbildung oder Lehre in dem Bereich. Ja. Das heißt, du hast fast nur Quereinsteiger. Wir haben
in der Montage,
Köche, Tischler und auch in der Sachbearbeiter haben wir fast, also bei C04 sehr viele Frauen, die Homeoffice arbeiten. Mhm. Wir sind immer schon dezentral organisiert. Ich glaube, dass das was Wichtiges ist, dass das die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der Zukunft verlangen, dass man eben hier sehr flexibel auch das ermöglicht, die Arbeit. Und den größten Bottleneck sehe ich in der Netzthematik. Du hast das auch im Vorfeld gesagt. Dort werden wir auf Restriktionen, oder ist jetzt schon so, dass einfach viele Firmen eine Absage bekommen, sie dürfen nicht. Oder und da sage ich auch immer, man sollte sich so schnell wie möglich das Recht auf die Produktion von Sonnenstrom sichern. Das ist nichts, was man einfach so bekommt. Das muss man sich manchmal hart erkämpfen.
Mhm, okay. Die Restriktionen heißen dann, dass nicht das Ausmaß eingespeist werden kann, das man sich wünschen würde oder dass, sage ich mal, der Anlagengröße entsprechend da wäre, beziehungsweise man bekommt dann Gegenangebote mit einem Netzanschluss
beim Umspannwerk,
okay, der zu weit entfernt ist.
Ja,
genau. Wie kann man das auflösen? Welche Optionen siehst du da, um diesen Bottleneck zu entschärfen?
Ich meine, da wurde viel verschlafen, das wissen wir eh. Der Netzausbau ist seit 10 Jahren am Tisch und ist auch notwendig. Ich glaube, da braucht sehr viel Verständnis von allen Seiten. Einerseits von den Bürgern, dass halt irgendwo Leitungen gebaut werden müssen.
Mhm.
Andererseits von der Politik, dass das einfach jetzt nötig ist. Aber ich glaube, das hat sich eh schon durchgesetzt. Und dann nicht zuletzt auch in der Abwicklung, dass auch alle hier an einem Strang ziehen und dass auch bei den Netzen die Photovoltaik jetzt als etwas ist, was wir gemeinsam brauchen und wollen und nicht etwas, was mühsam ist und was uns so,
das Leben als Netzbetreiber schwer macht.
Genau, ja. Also ich glaube, da müssen wir einfach, das ist eine große Aufgabe für alle und da müssen wir alle zusammenhelfen, um zu Lösungen zu finden, aber nicht um irgendwas zu verhindern.
Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das Nicht-Verhindern betrifft ja auch die Bevölkerung. Wie sieht es deiner Meinung nach um die Akzeptanz von Photovoltaikanlagen in der Bevölkerung aus? Und hat sich da was gewandelt?
Also ich glaube, Dachanlagen, das ist so der No-Brainer, wo man sagt, die sind okay und die darf man auch sehen in den meisten Fällen. Mhm. Wo es schon noch wirklich Akzeptanz braucht, sind Freiflächen. Wir brauchen das, ja. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, jetzt machen wir mal die Dachflächen voll und dann die Freiflächen. Wir brauchen beides. Also das kann man sich ja mit Bleistift und Papier ausrechnen, dass sich das nicht ausgeht mit den Dachflächen alleine.
Ja, Dachflächen, und was haben wir dann an Potenzial? Ich glaube, ich habe 7, 8 Terawattstunden im Kopf, die kurz, also realisierbar sind in den nächsten 10 Jahren, brauchen, tun wir aber 20 plus TWh im Jahr, genau, an zusätzlicher Erzeugung. Also da natürlich, und da sind wir weiter weg
davon. Und da müssen wir Bewusstsein schaffen, dass der Wohlstand unseres Landes davon abhängt, wie wir das mit der Akzeptanz hinkriegen. Also das ist wirklich ein Wohlstandsthema. Wenn wir Wind und Sonne verhindern, auch im großen Stil, dann verlieren wir Industrie, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann haben wir teuren Strom. Punkt. Ja? Und dann ist keine Politik schuld oder keine sonst wem man dann den schwarzen Peter zuschieben kann. Dann sind wir alle schuld, wenn wir sagen, wir haben es nicht geschafft, den Leuten klarzumachen, dass wenn sie billige Energie haben wollen, wenn sie Arbeitsplätze haben wollen und wenn sie Strom um unter 10 Cent haben wollen, dass wir dann Sonne und Wind brauchen. Mhm. Und wer auch gegen Windkraft ist, ist für einen hohen Strompreis im Winter. Das ist die Konsequenz.
Absolut, ja. Deswegen trete ich immer sehr stark dafür ein, dass wir neben der Photovoltaik natürlich auch Windkraft brauchen, weil die uns besonders dann hilft, wenn die Erneuerbaren eher weniger Strom liefern, nämlich im Winter. Die Wasserkraft, die Photovoltaik und deswegen.
Wir brauchen alles, ja. Und das ist ja das Gemeine ist, es werden immer alle gegeneinander ausgespielt und die Sonne produziert ja nicht in der Nacht und der Wind gefällt mir nicht. Aber also ich plädiere da auch einfach für wirkliche, also auch dann zu verstehen, was die Konsequenz ist. Mhm.
Merkst du, dass die Unternehmen, und du bist ja vor allem im Unternehmensbereich mit deinen Photovoltaikanlagen unterwegs, da auch zunehmend Druck machen auf, sag ich mal, lokale Politik, um auch zusätzliche Flächen für Windkraft, Photovoltaik bereitzustellen? Auch
die Unternehmen machen keinen Druck, die haben so viele andere Probleme. Die sind froh, wenn sie ihr Dach irgendwie mal solarisiert bekommen. Ja. Die Unternehmen, meine Kunden, die haben andere Probleme, als sich um die Freiflächen PV zu kümmern. Mhm. Das ist eine Sache des Verbands, das ist eine Sache von uns. Mhm. Und ich glaube, was man auch immer wieder sagen muss, es geht um nicht viel. Wir brauchen irgendwie so 0, irgendwas Prozent der Fläche. Ja. Also es ist so lächerlich wenig.
Nicht, dass man das vorhätte, aber wenn man alle landwirtschaftlichen Flächen in Österreich nehmen würde, bräuchte man 0,2%, um die ERG-Ziele zu erreichen.
Okay, dann lassen Sie noch besser. Ja? Also es ist ein 0-Komma-Thema und da liegt es an uns, das wirklich besser zu kommunizieren, dass diese Angst einfach wegkommt. Ja. Auf der einen Seite ist Angst und auf der anderen Seite ist dann auf lokaler Ebene einfach Neid, wenn es dann in die Projekte geht. Mhm. Dann heißt es, der kriegt's nicht. Und da sind derzeit, glaube ich, die Bürgermeister ein bisschen alleine gelassen mit dieser Entscheidung, die diesen Cäsar spielen müssen mit Daumen hoch, Daumen runter. Das funktioniert nicht. Also wir brauchen dann einen anderen Weg der Entscheidungsfindung, die dann nicht vom Gutwill des Bürgermeisters abhängen oder der Bürgermeisterin. Weil das, was passiert jetzt, ist, die Bürgermeisterinnen sagen, na, ich kann es dir
ja oder
nicht
nein
geben.
Oder ich mache eine Abstimmung.
Ich mache gar nichts, weil ich weiß nicht, wem ich es geben soll. Mhm. Das ist, was sehr oft passiert jetzt.
Okay. Ja. Wenn es darum geht, Flächen zu widmen für Gemeinde, Photovoltaik, Freifläche beispielsweise. Okay. Ja, ein heißes Thema. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch, keine Ahnung, wenn jetzt der Unternehmen, das Betrieb in der Region Photovoltaik am Dach hat, dann, dass es Vorbild ist für Menschen, die dort arbeiten.
Absolut,
die
lieben es.
Ja. Das, glaube ich, hat auch einen wichtigen Faktor als Vorbildfunktion.
Und was ich gut finden würde, ist, also es werden die Unternehmen merken ja, dass sie nicht genug Dachfläche haben, um ihren Strom zu erzeugen. Mhm. Und was da spannend ist, sind dann wirklich dort im Umfeld der Unternehmen eine Freifläche, die dann vielleicht sogar von den Bürgern finanziert ist oder mit PPAs gemacht ist. Das halte ich für sehr zukunftsfähig.
Mhm. Gibt es da schon Projekte, die dir einfallen, wo das so gemacht wurde?
Nein, kenne ich nicht, aber ich glaube, wir haben eh schon mal gesprochen, ich halte PPAs für ein ganz wichtiges Instrument, aber das ist noch lange nicht angekommen, weil diese langen Verträge, das ist man noch nicht gewohnt. Da müssen wir erst hinkommen, dass die Bürger und auch Unternehmen einen Vertrag über 10 Jahre unterschreiben. Das ist in unserer kurzlebigen Zeit, hat sich dieses jährliche Energieversorger wechseln und aber so Sonne und Wind sind eigentlich, das Schöne ist ja, dass ich auf 30 Jahre den Preis schon fixiert habe am Tag der Installation. Und da bietet sich ein PPA natürlich an. Und das kann aber nicht mit volatilen Gas- und Ölpreisen mitspielen.
Ja, ein PPA ist ein langfristiger Abnahmevertrag, den zum Beispiel ein Unternehmen dann eingeht, bei einem Energielieferanten, der ein Projekt entwickelt, Photovoltaikanlagen installiert und man sichert sich das Bezugsrecht für diesen Strom. Richtig?
Ja. Genau, ein Power Purchase Agreement.
Genau. Beim Gas kennen wir es ja schon eigentlich mit diesen langfristigen Verträgen.
Stimmt eigentlich.
Ja. da bricht es uns jetzt ein bisschen. Ist das eher ein Problem da? Bei der Photovoltaik reden wir eher dann von 10, 15 Jahren.
Das wird schon.
Bei PPAs. Kommt sicher auch. Es spielt in anderen Ländern schon eine viel größere Rolle als in Österreich, glaube ich.
Oder? Ja.
In Spanien ist das sehr verbreitet auch. Ja, jetzt sind wir mal bei den ganz großen Anlagen, aber wir spannen jetzt noch den Bogen runter zu den ganz, ganz kleinen, weil es ja auch viele Menschen gibt, beispielsweise in der Stadt, die da mitspielen wollen. Was hältst du von Balkon-PV?
Ist gar nicht mein Metier. Ich bin jetzt in einer Gruppe auf Facebook, wo ständig so kleine Sachen gepostet werden. Ich finde es interessant und ich glaube, das hat total seine Berechtigung. Aber das ist nichts, was jetzt eine große Firma, das ist wirklich so diese Selbstbausache. Ja. Mhm. Und die wird auch das ein oder andere Gigawatt mal dazu beitragen, zu unseren Zielen.
Hast du auch schon Erfahrung mit Projekten, wo Mehrparteienhäuser Photovoltaikanlagen installiert haben?
Also wir haben ja jahrelang Mehrparteienhäuser beraten, wo dann nie was draus wurde, weil halt am Ende irgendeiner irgendwo dagegen ist.
Ja.
Wir setzen jetzt gerade das erste große Mehrparteienprojekt in Wien um, ist aber in der Behördensache furchtbar, da die ganzen Unterschriften und
also von den Miteigentümern.
Ja, genau. Ja. Aber das soll sich jetzt ja auch ändern in der Bauordnung, dass jetzt eben dann auch die Einreichung nicht mehr so mühsam ist im Mehrparteienhaus, dann wird da einiges entstehen, glaube ich.
Ja.
Also das Interesse ist da, aber man hat da mit Menschen zu tun. Ja? Also es ist schon schwer genug, einen zu überzeugen, aber dann so eine Eigentümerversammlung, das ist ja wie, also da wirst du ja da wird man an den Pranger gestellt. Und wüst beschimpft.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann gibt es halt immer einen, mindestens, der aus Prinzip dagegen ist.
Das müsste man sich systemisch mal anschauen. Das ist so, das ist wirklich, das gehört zum System, Mehrparteienhaus dazu.
Ja, und davon gibt es natürlich in Wien sehr, sehr viele. Auch ein Thema, das uns beschäftigen wird beim Ausstieg aus Gasheizung.
Oh Gott,
dann vor allem in Wien oder bei der Zentralisierung von Wärmeabgabensystemen in einem Mehrparteienhaus.
Mission impossible, sage ich.
Hui, sicher eine sehr, sehr harte Nuss. Eine Mission impossible kann es nicht sein, weil wenn nichts passiert, passiert ja trotzdem was. Mhm. Also irgendwas muss passieren. Aber es ist die Frage, wie man es auch den Rahmen so gestaltet, dass es möglichst einfach passieren kann. Ja, gibt es irgendwas, das wir uns von anderen Ländern abschauen können, wenn wir an Photovoltaikausbau denken?
Also ich glaube, ein Baustein ist noch die Finanzierung. Deutschland hat das ja auch vorgemacht. Also man kann sich von Deutschland generell viel abschauen, glaube ich.
Ja.
Und nicht nur der Einspeisetarif haben zu dem Erfolg geführt dort, sondern auch eine gesicherte, günstige Finanzierung von der KfW. Und das für die Großprojekte brauchen wir ein grünes Finanzierungsinstrument, das nicht gleich ist wie für alle anderen Finanzierungen. Also da ist ist noch einiges zu tun.
Wie kann das ausschauen, dass ein größeres staatliches Finanzierungsinstitut günstige Kredite vergibt beispielsweise? Genau. Oder?
Mhm. Ja. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber so 1% Finanzierungen für grüne Investments mit so einem staatlichen Bond oder wie auch immer, ich glaube, dass das sehr fliegen würde. Andere Dinge, ja, Netzanschluss, ich bin da leider nicht ganz firm, aber in Deutschland ist ja auch der Netzanschluss anders geregelt und da muss nicht der Betreiber dann die gesamten Kosten tragen, weil das ist jetzt ein riesen Unsicherheitsfaktor bei uns, wo du nicht weißt, Blackbox, 50.000 Euro, 150.000 Euro, 1 Million für Netzanschluss, also da...
Zum Moment, wo man sich entschließt, wir folgen dieses Projekt.
Mhm. Ja, es ist erst sehr spät, weil du dann erst wenn du dann die Netzanfrage hast und erst wenn die dann sagen, was sie gerne hätten. Mhm. Und ist immer ein ganz großes Fragezeichen. Mhm.
Ja, das ist natürlich auch insgesamt ein Thema, wo es ein bisschen mehr Transparenz wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre, wie es um verfügbare Kapazitäten steht an einen oder anderen Trafo oder Umspannwerk. Gut, Netzebene 4 gibt es jetzt schon relativ viel Transparenz und gibt es Klarheit darüber, wie viel wo noch geht, aber in den Netzebenen drunter oftmals noch nicht. Ja, eine Frage, die mir auch noch mitgegeben worden ist, die mir über X mitgegeben worden ist, ist...
Sagt man jetzt echt schon X?
Ja, ich weiß nicht, was man sagen soll. Meistens sage ich ihn auf Twitter, ja.
Okay.
Obwohl mittlerweile bin ich auch im blauen Himmel angekommen, bei Blue Sky. Aha. Das ist eine Alternative zu Twitter, die mir viel, viel sympathischer geworden ist.
Wirklich?
Und mittlerweile etabliert sich das schon als die Alternative.
Aha, okay, muss man anschauen.
Gut, wie auch immer, dort hat jemand gefragt, was wir denn machen, wenn die PV-Module das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Mhm. Du bist jetzt gut 10 Jahre in diesem Geschäft, das heißt, bis die ersten Anlagen, die du damals gebaut hast, das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird es noch 10, 15 Jahre dauern wahrscheinlich, sowas. Ja. Aber was machen wir dann?
Also ich habe erst kürzlich, war ich am IT und habe mich mit einer Wissenschaftlerin darüber diskutiert. Derzeit ist es so, dass noch nicht genug Module da sind, dass sich ein echtes Recycling und Loslösen auszahlt. Es ist aber möglich, also derzeit werden die Rahmen gut verwendet und das Glas. Die Zellen an sich werden noch geschreddert und dem Beton beigemischt oder was auch immer. Aber es wird, wenn dann die substanziellen Mengen da sind, dann wird es was geben und es warten ja schon alle darauf, dass jetzt, wir müssen nur aufpassen, dass es nicht wieder irgendwie ausgelagert wird nach Afrika oder so, die Entsorgung. Das wäre wichtig, jetzt darauf zu achten, dass wir hier in Europa auch
Recycling-Kapazitäten
aufbauen und Technologie entwickeln, wie man das voneinander löst, die einzelnen Komponenten von der Zelle.
Okay, also das heißt, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Man muss die Module nicht zwangsläufig als Bauelemente verwenden.
Ja, und ich meine, wir sind in Österreich ja bekannt für gute Abfallwirtschaft. Also ich glaube, das wäre etwas, wo man sich jetzt schon drauf einstellen könnte.
Mhm, super. Jetzt sind wir eh schon fast am Ende. Oder gibt es noch irgendeinen Punkt, den du gerne... ich schaue auf meine Frageliste. Freifläche haben wir schon besprochen. Ihr habt aber Agri-PV. Merkst du, dass das stärker kommt, die Kombi von Photovoltaik und Landwirtschaft?
Es kommt, aber ich bin noch etwas skeptisch, weil es oft trotzdem billiger ist, die zwei Dinge nebeneinander zu machen. Es gibt manche Pflanzen, die dann besser wachsen, aber es ist halt so ein, ich hätte gern die eierlegende Wollmilchsau und verrenke mich 10-mal, damit dann dem Genüge getan ist, was ein Politiker gerne hätte, damit er seinen Bürgern verkaufen kann. Also ich bin, wie bei vielen Dingen, Schuster bleibt, also eine Sache richtig und nicht irgendwie dann das versuchen zu verschränken, nur um jemanden zu gefallen.
Ja. Verstehe schon. Das heißt, momentan scheint es ein bisschen attraktiver oft zu sein, von einem Hektar, sag ich mal, nicht 0,5 MW auf diesem einen Hektar zu verteilen, sondern auf einem halben Hektar Photovoltaik zu haben und am restlichen Hektar dann den Anbau wie gehabt. Ja. Mhm.
Für manche Pflanzen wird es wahrscheinlich ganz gut sein, auch das andere System.
Ja.
Aber es ist schon, also gerade in der Freifläche habe ich ein riesen Kostenthema und die Rammungen, dann auch, dass es nicht kaputt wird, wenn ich da mit dem Traktor durchfahre.
Ja.
Also es ist schon.
Ist sicher auch noch ein sehr neues Gebiet, wo wenig Praxiserfahrung da ist, ja.
Ein Thema, das mir noch wichtig wäre, was du vorher angesprochen hast, dass es jetzt schon Stimmen gibt, die sagen, das ist alles zu viel. Mhm. Also ich rate jedem, das deutsche Desaster anzuschauen, wo man auch, als der Boom dann da war, gesagt hat, das ist zu viel, das geht nicht. Und dann wurden hunderttausende Arbeitsplätze ruiniert. Mhm. Also da bitte nicht sehenden Auges in diese Richtung gehen. Wir brauchen noch viel mehr als das eine Gigawatt pro Jahr. Und das wird schon, also jetzt, wenn ich bin wirklich gespannt, wie sich nächstes Jahr entwickelt. Da werden wir den Trend dann sehen, wo es weitergeht. Ich glaube, dass noch viel Anstrengung auch politisch nötig sein wird, um die Mengen in die Gänge zu bringen. Die low-hanging fruits haben wir geerntet.
Sind wir jetzt, genau, ja.
Und jetzt geht es wirklich darum, alle Dächer, die noch nicht voll sind, das sind auch Statikthemen oft, wo es um Dacherneuerung geht. Also da ist viel Geld nötig, um die Dächer voll zu kriegen und auch viel Anreize. Und bei den Großprojekten, da ist ganz viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten.
Ja, ich meine, in Deutschland damals war die Bremse dann eher wahrscheinlich wegen den Kosten, auch den Förderkosten, die dazugekommen sind. Das waren halt alles fixe Einspeisetarife, die damals vergeben wurden, und diese Kosten sind mehr geworden. Ja. Mittlerweile sind diese Kosten in Deutschland geringer. Ja. Mhm. Jetzt haben sie dort schon seit geraumer Zeit die Marktprämie, und das ist ein bisschen.
Sie sind nicht eh wieder auf dem Niveau, aber es war ein sehr hoher Preis, den sie bezahlt haben.
Ja, ja.
Also da war das war ganz klar politisch gelenkt.
Ja. Mhm. Du hast gesagt, du bist gespannt, wie es weitergeht mit dem PV-Boom, mit dem PV-Ausbau. 2021 haben wir 740 MW installiert, 2022 waren es ein bisschen knapp über 1000 MW. Was ist deine Schätzung für 2023?
1001.
1001?
MW.
1001, also weniger als letztes Jahr?
Ich habe es nur gesagt, weil die Zahl cool ist.
Ach so, ja. Okay. Dann sag 2001.
2001. Nein. Glaubst du?
Also, ich habe jetzt schon immer wieder von Schätzungen gehört, die davon ausgehen, dass 2023 2 Gigawatt PV frisch ans Netz gehen.
Wow, das wäre gewaltig.
Ja.
Mhm. Dann hätte ich mich sehr verschätzt.
Ja, naja. Schauen wir mal, wie es wird. Mhm. Gut, ja, Cornelia, vielen Dank für deine Einblicke.
Vielen Dank.
In dein Schaffen, in deine Einschätzungen, in das, was du mitkriegst da draußen, in das, was noch zu verbessern gilt und Weichen, die es zu stellen gilt. Ich würde sagen, wir springen jetzt zum nächsten Punkt unserer Standardrubrik bei Peter Tschul, dem Peter Tschul Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine Studie, ein Posting, das einem untergekommen ist, ein Buch, das man gelesen hat. Muss jetzt auch nicht unbedingt Energieconnex haben. Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
Ja, ich habe ein LinkedIn-Fundstück mitgebracht, das mich schon eine Grafik, die mich auch sicher schon 10 Jahre begleitet, nämlich die, wo man sieht, wie die Internationale Energieagentur den PV-Ausbau prognostiziert
für
die nächsten jeweils 10 Jahre oder so.
Mhm.
Und als ich 2011 habe ich ja meine Studie für Photovoltaik in Österreich und Deutschland geschrieben, wo ich so einen Vergleich gemacht habe und auch viele Energiezahlen gehabt habe. Und da ist mir diese Studie auch schon untergekommen. Also die Internationale Energieagentur scheint es sich zum Sport gemacht zu haben, ständig die PV klein zu prognostizieren. Oder so. Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Und jetzt ist da eine Grafik veröffentlicht, die wir dann gerne posten, wo man eben sieht, wie weit die Prognosen von der Realität abziehen. Also da reichen nicht mal dreimal die Grafik, also die geht über drei Stockwerke über die Grafik hinaus. Und wir sind jetzt in 2023 bei einem Ausbau der Photovoltaik von knapp 400 Gigawatt weltweit. Mhm. Und die Prognose war irgendwo bei 100 oder so, ja.
Ja, oder noch viel weniger, noch wenn viel man weiter weniger, zurückgeht.
Ja, mhm, ja. Noch aber viel, wenn man weiter zurückgeht, dann war es irgendwo bei 2025 ja. bei, ja genau, 95 hat man für 2095 ungefähr 10 Gigawatt prognostiziert.
Ja. Aber, ich meine, das ist halt veränderlich. Wir haben letztens irgendwo einen Energiebericht aus den 80er Jahren mhm. ausgegraben, der gesagt hat, dass in der Steiermark ein gesamtes Windkraftpotenzial von 5 Megawatt mhm. Verfügbar ist. Mhm. Ja, 5 Megawatt, das ist heute eine einzige Windkraftanlage. Ja. Also das verändert sich auch extrem über die Zeit. Und heute spricht die IEA schon von Solar is King und würde ihnen das nicht mehr passieren, glaube ich, dass sie das.
Ich verstehe nicht, warum sie 2018 noch immer so falsch lagen.
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht. Vielleicht war das vor dem Fatih Birol, der rührt jetzt ordentlich die Werbetrommel für Wind und PV und steht auch deswegen sehr stark in der Kritik natürlich von seinen eigentlich alten Kompagnons. Mhm. Die IEA ist gegründet worden eigentlich als eine Agentur, die für Versorgungssicherheit im fossilen Bereich, für Erdöl sorgen soll. Ist auch jahrzehntelang genommen worden von, keine Ahnung, großen Öl- und Gasunternehmen als Beweis. Schaut, die Energieagentur sagt auch, es wird immer Öl und Gas brauchen. Mhm. Die Outlooks zeigen in diese Richtung. Und da hat es auch einen gewissen Wandlungsprozess gegeben. Ganz berühmt natürlich das 1,5 Grad Roadmap Szenario der IEA, wo sie aufzeigen, was denn alles zu tun wäre, um das 1,5 Grad Limit, das im Pariser Klimaabkommen festgelegt ist, einzuhalten. Und das sind wirklich also sehr progressive Ansätze auch drinnen. Die sprechen da von, dass man ab heute keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschließen darf, dass ab 2025 keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen, solche Maßnahmen, ja. die da ins Treffen geführt werden. Ja.
Und ich glaube, abschließend kann man auch sagen, man kann nicht oft genug betonen, wie sehr der Wohlstand der westlichen Welt von Solarenergie abhängig ist. Und wir müssen uns endlich davon verabschieden, dass das irgendwie ein grünes Thema ist oder das ist ein absolut konservativst wirtschaftliches Konzept der günstigen Energieversorgung für unsere Industrie und unsere Menschen.
Ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Und ich finde es halt auch immer schade, wenn das eben auch von sehr vielen Menschen, die was gegen die Energiewende haben, in dieses Eck gestellt wird, um es klein zu machen.
Alle. Ja. Es ist gesellschaftlich einfach eines der wichtigsten Themen unserer Zeit.
Genau, wunderbar. Vielen Dank für dein Fundstück. Wir geben den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe auch ein Fundstück mitgebracht. Es ist eine Studie, die diese Tage veröffentlicht worden ist. Sie ist schon ein bisschen älter. Jänner 2023 steht drauf, aber wie gesagt, veröffentlicht worden ist sie jetzt gerade erst. Eine Studie der RWTH Aachen, des Energieteams der RWTH Aachen im Auftrag von Verbund und Wien Energie. Das Thema ist Flexibilitätsoptionen für den Betrieb des zukünftigen österreichischen Stromsystems. Also auch rund um die Themen, die wir heute besprochen haben. Der Ausbau von vor allem Wind und Photovoltaik spielt auch in den Szenarien dieser Betrachtung eine große Rolle. Schaut sich an für 2030 und 2040 den Flexibilitätsbedarf, der sich ausdrückt in einer Residuallast, die dann über viele Stunden des Jahres entweder negativ ist, weil es ein temporäres Überangebot an PV und Windkraft gibt, oder eine positive Residuallast, weil es vor allem im Winter dann noch eine Lücke gibt, die zu decken ist. In beide Richtungen sind das etwa 10 Gigawatt im Maximalausmaß im Jahr 2030. Das Ganze ist natürlich nicht überraschend, weil niemand jemals behauptet hat, dass Wind und Photovoltaik alleine ein Stromsystem am Laufen halten können. Das ist richtig. Auch ein gern bemühtes Strohmann-Argument, das von Menschen, die was dagegen haben, dass viel Strom, viel Wind und PV gibt, ins Treffen gebracht wird. Aber wie gesagt, hat niemand jemals behauptet. Es braucht natürlich nach wie vor Flexibilitätsoptionen und es gibt ganz viele davon. Das zeigt auch die Studie, dass Import und Export beispielsweise eine sehr, sehr wichtige Flexibilitätsoption wird, besonders für ein Transitland wie Österreich, das in alle Richtungen relativ gut angebunden ist, relativ gut auch an Deutschland angebunden ist und Deutschland, das zeigt das Szenario auch eindeutig, ein massives Netto-Importland bleibt, sich sehr stark in diese Richtung entwickelt, dass an Kapazitäten, an Erzeugungskapazitäten fehlen und übers Jahr gesehen sehr viel Strom importieren wird müssen. Österreich setzt da nicht nur Import und Export ein, um Flexibilität im Stromnetz zu haben, sondern auch die Pumpspeicher, die es schon relativ gut gibt, die jetzt auch ausgebaut werden. Dort, wo ich herkomme, in Ebensee, hat sich die Energie AG jetzt gerade dazu entschlossen, ein, ich glaube, 170 MW oder waren es 270 MW Pumpspeicherkraftwerk zu bauen.
Toll.
Eine super Sache. Mhm. Dazu noch Limberg-Erweiterung. Also da sind auch einige Projekte jetzt in der Pipeline, die Kapazitäten an Pumpspeichern erhöhen, die nicht nur für Österreich, sondern auch im Import-Export für unsere Nachbarländer relevant sind. Auch größere Batteriespeicher sind in der Studie modelliert worden im Ausmaß von einem halben Gigawatt 2030 und 3 Gigawatt im Jahr 2040, die auch Flexibilität zur Verfügung stellen, genauso wie, große Überraschung, gasbefeuerte Kraftwerke, deren Kapazitäten im Laufe der nächsten Jahrzehnte zwar sinken werden, aber die durchaus eine höhere Auslastung dann haben, mehr Volllaststunden haben als heute, bezogen auf die einzelnen Anlagen. Power to Gas spielt überraschenderweise eine relativ kleine Rolle in dieser Studie, hat übers Jahr gesehen 500 bis 700 Einsatzstunden, das heißt Elektrolyse, der sogenannte Überschussstrom, der zu Wasserstoff umgewandelt wird. Also das ist eine Option, die hier relativ gering bewertet wird. Und dann kommen noch dezentrale Optionen dazu, Wärmepumpen, Warmwasserbereitung, Elektroautos, Demand Response, dezentrale Batterien, die auch alle dazu beitragen, dass das Stromsystem 100% Erneuerbare gut verdauen kann und das möglich ist. Dazu natürlich auch Netzausbau und stärkere Integration des europäischen Strommarkts, um auch überregional einen guten Ausgleich zu schaffen. Ja, den Link zur Studie geben wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Ausblick für eine andere Folge, die wir uns in naher Zukunft vorgenommen haben, wo wir darüber sprechen, welche dezentralen Optionen es gibt, um vielleicht doch noch das eine Kilowatt-Peak mehr ins Stromnetz integrieren zu können, ohne jetzt erst den Stromnetzausbau abwarten zu müssen, welche Optionen es da gibt, um ein systemdienlicher, netzverträglicher auch Photovoltaikanlagen ausbauen und einsetzen zu können. Ja, das war's. Ich schaue auf die Uhr. Heute sind wir knapp unter einer Stunde geblieben sogar.
Ui.
Etwas, das wir uns sonst immer vorgenommen haben und sonst nie erreicht haben. Aber heute waren wir auch nur zu zweit.
Mhm.
Normalerweise ist noch ein Kollege bzw. eine Kollegin dabei. Hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst, Cornelia. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Du hast ja einen ziemlichen Lauf gerade, Preisträgerin und 1001 Dächer voll gemacht. Gibt es jetzt eigentlich ein nächstes Ziel?
Ja, alle Dächer.
Das alle Dächer.
Ziel. Also wir suchen noch immer nach Jackpot-Dächern, schöne Flachdächer oder schöne Trapezblechdächer von Unternehmen, die gerne bestückt werden möchten.
Okay, Flachdächer. So, jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Mhm.
Wie wenn ihr PV-Anlagen ausgestaltet, geht es ja dann auch klassisch vor, Südausrichtung, super wichtig, 30 Grad und...
Christoph, wo lebst du?
Nein. Klär uns auf.
Eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern. Also wenn es nicht der ausdrückliche Wunsch eines Kunden ist, dann wird immer eine Ost-West-Anlage gemacht, die Low Ballast, die eine schöne Kurve hat von Morgenertrag und Abendertrag. Ich habe auch nicht diese Mittagsspitze bei den Südanlagen, also auch netzverträglicher.
Ja, und wichtiger Punkt, genau, der bei diesen Flexibilitätsoptionen dann noch gar nicht dabei war. Ist halt, dass man natürlich auch mit der Ausrichtung einer Photovoltaik Anlage schon sehr viel Spielraum hat, was Netzverträglichkeit betrifft.
Ja, früher oder später werden auch Nordanlagen kommen und auch Fassadenanlagen, die haben halt viel weniger Ertrag, aber sind
dafür
halt
mehr dann, im Winter.
Aber auch. Im Winter mehr. Ja. Mhm. Also in der Schweiz wird das jetzt schon aktiv forciert, die Nordanlagen, damit ich Wind, also die Winterstunden noch mit mehr mitnehme.
Mhm. Ich glaube, da gibt es auch Programm, Versuche am Berg, die horizontal aufgeständerten PV-Anlagen, die dann natürlich in der Höhe auch mehr Volllaststunden haben, weil man der Sonne näher ist quasi und auch weniger Bewölkung ausgesetzt ist. Ja.
Also das Wichtigste ist mal, alle Flachdächer mit Ost-West-Anlagen belegen und dann kann man dann auch weiterschauen, wie man dann in die letzten Zentimeter noch kommt.
Mhm. Wunderbar. Vielen Dank auch noch für diesen letzten Einblick.
Noch, und einen habe ich noch.
Ja, genau. Na, ich habe, wann war das? 2010. 2010 ist uns noch an der Technischen Hochschule gelehrt worden. Mhm. Süden, 35 Grad.
Doch ganz viele statische Themen. Was natürlich viel schwerer ist, eine Südanlage als eine Ost-West-Anlage.
Mhm.
Weil ich die viel besser ballastieren kann und nicht so einen Segel habe, in den ich reinfahren kann als Wind. Also die Windangriffsfläche ändert sich total.
Interessant, ja. Super. Gut, schön, dass wir darüber auch noch gesprochen haben.
Jetzt aber wirklich.
Ja, jetzt aber wirklich. Cornelia, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis bald bei Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.